Verrat. Alina war so angespannt, dass sie nicht einmal Angst hatte, die Strickleiter hochzuklettern, die man ihnen heruntergelassen hatte. Sie verstand nicht, was vor sich ging und warum Hiraya auswich, statt auf ihre Fragen zu antworten. Etwas stimmte hier nicht. Als sie oben waren, sah Alina sofort, dass die Strug kein einfaches Handelsschiff war. Der Bug war mit einem kunstvoll geschnitzten Pferdekopf in Gold und Purpur Radagraz geschmückt. Und die bewaffneten Männer an Bord trugen neben dem Ebereschewappen das Ross des Zaren auf ihren Umhängen. Den Mann, der ihnen entgegentrat, hatte Alina schon ein paar Mal im Kreml gesehen. Fürst Vadim, der Abgesandte des Zaren. Er hatte hohle Wangen und einen scharfäugigen Blick, den er auch sogleich auf Alina richtete. »Dich habe ich doch im Kreml gesehen. Bist du nicht eine der Sperberwachen?«
»Ja, mein Herr.«
Sie neigte gewohnheitsmäßig den Kopf. Wenn er nicht wusste, dass sie kein Sperber mehr war, würde sie ihn nicht korrigieren. Vadims berechnender Blick wanderte weiter zu Hiraya und Janka. Das Mädchen klammerte sich an Hirayas Arm, um ohne ihre Krücken stehen zu können. Ihr Gesicht war blass und schmerzverzerrt. Der Fürst musterte sie. »Armes Kind, hast du große Schmerzen?« fragte er das Mädchen. »Vielleicht solltest du deine Stiefel ausziehen. Sie sehen etwas zu groß für dich aus.« Janka schaute erschrocken zu ihm hoch und schüttelte den Kopf. Vadim lächelte unter seinem gepflegten schwarzen Bart. Das war keine Bitte. Er deutete zu seinen Männern, die die Neuankömmlinge umzingelt hatten. »Entweder du ziehst sie selbst aus, oder meine Männer übernehmen das.« Alina hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging, aber sie rückte instinktiv näher an Hiraya heran, bis sie Schulter an Schulter standen. Hiraya versuchte, Janka hinter sich zu schieben, aber das Mädchen schüttelte den Kopf. »Nein, es ist schon in Ordnung«, sagte sie leise. »Ich will nicht, dass sie euch etwas tun.« Sie lehnte sich gegen Hiraya und machte sich daran, ihre übergroßen Stiefel auszuziehen. Verwirrt suchte Alina Hirayas Blick. Diese sah jedoch weg. Was geschah hier? Was wollte Vadim von Janka? Warum war sie überhaupt hier? Dann warf das Mädchen den ersten Stiefel beiseite und Alina konnte nur noch starren. Jankas Füße waren groß und hell, aber über die Fußsohle bis zum Fußrücken und die Knöchel hinauf zogen sich dunkelrote und orangefarbene Muster. Zuerst dachte Alina, es seien blutige Striemen, aber dann sah sie, dass es eine Art Tätowierung war. Sie versuchte, den Linien mit ihrem Blick zu folgen, aber sie schienen zu verschwimmen und sich zu bewegen, wenn sie zu lange hinsah. Vage meinte sie, die Form von Federn auszumachen, vielleicht hier ein Flügel, da eine Kralle. Aber es konnten auch Flammenzungen sein, die über Jankas Haut leckten. Alinas Mund war trocken. Das Blut rauschte in ihren Ohren. Haltsuchend krallte sie ihre Finger in Hirayas Schulter. Erst als sie ihre Knie schwach werden fühlte, schaffte sie es wegzusehen. Hiraya hatte gar nicht hingeschaut. Ihr Blick hing an Vadim. Ihr Gesicht war angespannt. Der Fürst blinzelte träge. »Ah ja, bemerkenswert. Ich nehme an, zuerst sahen sie aus wie einfache Schnitte, bevor die Macht des Feuervogels sich weiter ausgebreitet hat.« Vadim betrachtete die Muster einen Moment lang und wedelte dann vage mit der Hand. »Das reicht. Ich habe genug gesehen.« Sobald Janka wieder ihre Stiefel trug, konnte Alina durchatmen. In ihrem Kopf summte es, als würde ein Bienenschwarm zwischen ihren Ohren herumschwirren. Die Muster schienen sich in ihre Augenlider eingebrannt zu haben, so dass sie bei jedem Blinzeln feurige Linien sah, die sich ausbreiteten. Sie konnte nur einen einzigen Gedanken fassen. Janka war der Feuervogel. Das Mädchen, das mit ihr über Pfannkuchen gestritten hatte, besaß eine Macht, vor der Fürsten erzitterten. Diese Offenbarung wollte einfach keinen Platz in Alinas Kopf finden. Sie war zu viel, zu groß, zu unerwartet. Auch Vadims Männer wirkten benommen. Der Fürst klatschte in die Hände und alle zuckten zusammen. Fabelhaft. Ich bin froh zu sehen, dass du dein Wort hältst, Nachtigall, sagte er zu Hiraya. Dann gab er seinen Männern einen Wink. Nehmt den Sperber fest. Alina blinzelte träge. Schwerfällig machte sie einen Schritt zurück und stieß gegen die Reling. Hiraya trat zwischen sie und die beiden bewaffneten Männer, die nach ihr greifen wollten. Was ist mit eurem Wort, Fürst? Sagte Hiraya steif. Ihr habt mir versprochen, meine Gefährtin beim nächsten Hafen von Bord gehen zu lassen. Du hast nicht gesagt, dass deine Gefährtin einsperrbar ist, gab Vadim unbeeindruckt zurück. Was willst du mit ihr? Ich nehme an, dass dein Herr alle Sperber tot sehen will. Alina starrte Hirayas Rücken vor sich an. Nichts ergab mehr einen Sinn. Ihr Herr? Seit wann hatte Hiraya einen Herren? Ich will, dass sie lebt und frei ist, sagte Hiraya. Ob sperrbar oder nicht, sollte euch nicht interessieren. Vadim lachte auf. Es klang wie ein Bellen. Du hast ein ziemliches Mundwerk, Nachtigall, sagte er. Frei und am Leben, das lässt sich einrichten, auch ohne dass ich unterwegs ein weiteres Maul füttern muss. Ich kann sie einfach, hier und jetzt, über Bord werfen lassen. Ihre Freundinnen sind gleich da und können sie aufsammeln. Alina riskierte einen Blick über die Reling. Ja, da war das Licht von Simas Boot. Es war langsamer geworden. Die Kommandantin rief irgendetwas herüber. Sie wusste vermutlich nicht, wie sie Vadims Eingreifen deuten sollte. Alina wusste es auch nicht. Aber sie sah Hirayas steife Schultern und die Art, wie sie ihre Hand in der Nähe ihres Dolches beließ. Euer Wort, Fürst, wiederholte Hiraya beharrlich. Vadims Männer wirkten immer noch verstört, aber sie waren in der Überzahl. Manche hielten ihre Armbrüste auf die Neuankömmlinge gerichtet. Alina konnte klar genug denken, um zu wissen, dass Hirayas Dolch keinen Unterschied machen würde. Doch der Fürst schien nicht zum Blutvergießen aufgelegt zu sein. Wenn du darauf bestehst, Nachtigall, darfst du sie behalten, sagte er großmütig. Der Feuervogel scheint sie zu mögen. Vielleicht nehmen wir sie als Garant für dein gutes Benehmen mit, Mädchen? Keine Wunder, bis wir in Radagrad sind. Sonst rupfen wir deiner Sperberfreundin all ihre Federn aus. Janka nickte, sah aber nicht auf. Die Energie und Tatkraft, die Alina von ihr kannte, schienen spurlos verschwunden. Sie wirkte abwesend, hohl. Hiraya wollte sie wie zuvor stützen, aber Janka wich ihr aus und lehnte sich lieber gegen die Reling. Alinas Gedanken kreisten langsam. Es fiel ihr schwer, all das zu verstehen, was um sie herum geschah. Also klammerte sie sich an das, was sie unumstößlich wusste. Der Feuervogel gehört nach Istradar, sagte sie. Ihr könnt ihn nicht einfach so nach Radagrad mitnehmen. Es muss eine öffentliche Besiegelung des Bündnisses geben. Vadim lachte auf. Du hast recht. Fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Er hob die Stimme, sodass sie laut über das Schiffsdeck hallte. Männer, ihr seid alle meine Zeugen. Als offizieller Botschafter unseres Herrn, des Zaren, Herrscher über das mächtige Jahnreich, erkläre ich hiermit, dass Radagrad den Großfürsten Kasimir als rechtmäßigen Herrscher von Istradar anerkennt. Möge er sich den ihm zustehenden Thron bald zurückerobern. Der Boden wankte unter Alinas Füßen Und diesmal war nicht der Fluss schuld.
Was?
Entfuhr es ihr. Kasimir? Was hat der damit zu tun? Ihr habt ein Bündnis mit meiner Herrin geschlossen.
Radagrad war bereit, ein Bündnis mit deiner Herrin zu schließen, korrigierte Vadim sie. Aber sie hat die Bedingungen unserer Vereinbarung nicht erfüllt. Kasimir hingegen hat genau das geliefert, was der Zar verlangt hat.
Mit einer Hand wies er auf Janka.
Der Feuervogel gehört nun Radagrad. Und Kasimir kann Istradar haben. Alle sind glücklich.
Er lächelte Alina von oben herab an.
Das ist besser für dein Land, Sperber. Deine Herrin versteht nicht, dass Handel ein Reich groß macht, nicht reines Blut. Geld ist Geld. Wen kümmert es schon, ob die Hand, die es einem reicht, weiß, braun oder schwarz ist?
Kasimir weiß das.
Der Zar war bereit, Aksanas Expansionspläne in den Osten zu dulden, solange sie Radagrad den gebührenden Anteil und den Feuervogel überließ. Aber selbst dann wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie an ihrer Engstirnigkeit zugrunde ginge. Das hier ist besser für das ganze Reich. Glaub mir.
Selbstzufrieden wandte er sich ab und erteilte den Befehl, dass sich die Strug in Bewegung setzen sollte.
Alina griff nach Hirayas Arm. »Ich verstehe nicht«, sagte sie leise. Ihre Zunge fühlte sich schwerfällig an, ein Fremdkörper in ihrem Mund.
»Wovon redet er? Was hat Kasimir damit zu tun? Wenn Janka der Feuervogel ist?«
Sie brach ab. Es war Hiraya, die Janka in dieser Nacht auf den Fluss mitgenommen hatte,
die Vadims Strug angesteuert hatte, als hätte sie gewusst, dass sie dort warten würde, die mit Vadim irgendwelche Vereinbarungen getroffen hatte.
»Hiraya«,
sagte Alina gepresst. Ihr Herz schien in ihrer Kehle zu schlagen.
»Wer ist dieser Herr, den Vadim erwähnt hat? Für wen arbeitest du?«
Endlich traf Hiraya ihren Blick. Da war es wieder, dieses seltsame Zögern, das so gar nicht zu ihr passte. Sie war steif und fremd unter Alinas Hand. Schließlich sagte sie, »Kasimir.« Der Name schlug zwischen ihnen ein wie ein Blitz. Alina ließ Hirayas Arm los, als hätte sie sich verbrannt.
»Nein«, stieß sie aus. »Ich glaube dir nicht. Du hast alle Jahn-Fürsten. Du würdest nicht...«
»Einer ist so schlimm wie der andere«,
sagte Hiraya und wiederholte damit Worte, die Alina von ihr in der Nacht bei Galima gehört hatte. »Aber Kasimir will keinen Krieg gegen mein Volk führen. Du hast Vadim gehört. Kasimir will unsere Pferde und unser Geld, aber nicht unser Land. Deine Herren hingegen,
nenn sie nicht so«,
fiel Alina ihr ins Wort. Ihre Stimme klang schrill und viel zu laut, aber Alina hatte sie nicht unter Kontrolle. Ihr Puls raste, ihre Selbstbeherrschung zerstreute sich in alle Himmelsrichtungen.
»Du arbeitest für Kasimir? Seit wann?«
Hiraya stand reglos vor ihr. Kein Muskel zuckte in ihrem Gesicht.
»Seit etwa 3 Jahren«, antwortete sie.
Alina wich vor ihr zurück wie vor einem Albtraum. Es rauschte in ihren Ohren. Um sie herum knarrte das Schiff, als Vadims Männer den Anker hoben und Dutzende Ruder ins Wasser ließen. Sie machten sich bereit, Istradar zu verlassen. Sie würden einfach nach Radagrad verschwinden und es war ihnen egal, ob am nächsten Morgen Kasimirs Truppen zuerst Aksanas ergebende Ländereien und dann auch die Stadt überrannten. Der Zar würde auf seinem Thron sitzen und seinen Feuervogel bewundern, während Kasimirs Männer im Kreml einfielen und alle abschlachteten. Sima, Nadja und die anderen Sperber würden gefoltert und den Krähen zum Fraß vorgeworfen werden. Aksana? Alina wollte sich nicht einmal vorstellen, was Kasimir mit seiner Ehefrau tun würde.
Die Istra würde rot vor Blut sein. Und alles nur wegen der Frau vor ihr.
Alina.
Hiraya trat zögerlich einen Schritt auf sie zu. Alinas Hand flog an ihren Gürtel, aber natürlich trug sie kein Schwert. Sie hatte nicht einmal einen Dolch bei sich. Ihre Finger gruben sich stattdessen in den rauen Stoff der Tunika, die sie nun schon seit Tagen trug. Hirayas Tunika. Das, was ihr in der Zelle so viel Trost gespendet hatte, brannte auf einmal auf Alinas Haut. Simas Stimme hallte in ihren Ohren wieder.
Verrat liegt in ihrer Natur.
Alina stieß Hiraya von sich und stürmte an ihr vorbei zur Reling, wo Janka ihr erschrocken entgegenstarrte. Das einsame Licht tanzte immer noch auf der Istra, entfernte sich jedoch langsam, als dies Trug an Fahrt aufnahm. Simas wütende Rufe drangen kaum noch über das Wasser.
»Kommandantin!« schrie Alina ihr zu. »Der Zar unterstützt Kasimir! Bereitet euch auf den Angriff vor! Er...«
Doch sie kam nicht dazu, weitere Warnungen auszustoßen. Ein schwerer Schlag auf ihren Hinterkopf löschte das Licht von Simas Boot und von der Strug aus und ließ nur Dunkelheit zurück.